Der zweite Teil der Vorlesung vom 11. Januar 2010 ist aufgrund eines technischen Problems leider verloren gegangen. Die folgende Aufnahme wurde im Februar 2010 gemacht. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Medium Sympathie. Ich komme zum dritten Punkt meiner Gliederung, zum Punkt Gemeinschaft. Und ich möchte mit einem kleinen Stück Literatur anfangen, und zwar von Franz Kafka, den Sie aus der Schule kennen müssen, denn sonst war Ihr Deutschunterricht ein Schadensfall. Das Stück hat auch den Titel Gemeinschaft. Es ist 1920 geschrieben, es ist ganz kurz, ich lese es ganz vor. Zitat Anfang. Wir sind fünf Freunde. Wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen. Zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam, oder vielmehr glitt, so leicht wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf. Dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten, die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen. Seitdem leben wir zusammen. Es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein Sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig. Das ist genug getan. Warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will? Wir kennen ihn nicht und wollen ihn bei uns nicht aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht. Aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem Sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben? Auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es. Aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben aufgrund unserer Erfahrungen. Wie soll man das aber alles dem Sechsten beibringen? Lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unseren Kreis bedeuten. Wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellenbogen weg. Aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder. Zitat Ende. Gemeinschaft. So nennt man in der Soziologie eine bestimmte Sozialform, die eben genau so funktioniert, wie es bei Kafka erzählt ist. Genau genommen ist Gemeinschaft das, was bei den Fünfen geschieht, die einmal hintereinander aus einem Haus gekommen sind. Das Haus ist Symbol für ihr Gemeinsames, das ihnen ermöglicht, das kleine Wörtchen »wir« zu sagen. Überall, wo »wir« gesagt wird, ist Gemeinschaft. Wir in unserer Familie, wir in unserer Stadt, wir als Angehörige unserer Nation, wir Soziologen, wir Kritiker, wir Humanisten und so weiter. Gerecht gedacht gehören etwa 50% der Sozialformen dem Typus Gemeinschaft an. Und es wären auch weitaus mehr, wenn nicht fortwährend die anderen da wären, die nicht wir Leute, die Leute, die uns von außen beobachten. Oder eben der Sechste bei Kafka, der sich fortwährend einmischt und der Gemeinschaft Probleme macht. Zwischen den Fünfen und dem Sechsten besteht kein gemeinschaftliches Sozialverhältnis, sondern etwas anderes, für das in einem begrifflich genaueren Sinne der Terminus Gesellschaft zutrifft. Zur Benennung von Kollektiven sind ja verschiedene Bezeichnungen möglich. Sie erinnern sich, unter dem Schlüsselbegriff soziale Differenzierung war von Ständen die Rede, von Klassen, von Schichten. Das sind Namen, die die Differenz der Kollektive akzentuieren. Für das Ganze haben wir bisher den Terminus Gesellschaft benutzt, sodass wir von den Ständen einer Gesellschaft, den Schichten oder Klassen einer Gesellschaft reden konnten. Dabei ist der Terminus Gesellschaft gleichsam neutralisiert benutzt und die scharfen Konturen, die aus der Geschichte dieser Begriff mitführt, sie sind abgeschliffen. Aber jetzt, wo wir uns einem so heißen Phänomen wie dem der Gemeinschaft zuwenden, kommen wir mit einem flachen, neutralen Gesellschaftsbegriff nicht weiter. Und dass es sich um ein heißes Phänomen handelt, hat mit der Geschichte eines Buches zu tun, das zu den Gründungsschriften der Soziologie in Deutschland gehört. Ich meine Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft, Grundbegriffe der reinen Soziologie von 1887. Die menschlichen Willen, so der Grundgedanke bei Tönnies, die menschlichen Willen, schreibt er, stehen in vielfachen Beziehungen zueinander. Das heißt, Menschen wirken aufeinander ein, sie bejahen oder sie verneinen. Und wenn sie Ja zueinander sagen, bilden sie Einheiten, sie verbinden sich. Und Tönnies hat nun zwei Hauptformen menschlicher Verbindungen, zwei grundlegende Sozialformen des Menschen beschrieben und er hat diese Formen gegeneinander abgegrenzt, eben Gemeinschaft und Gesellschaft. Und ich lese Ihnen gleich aus Paragraph 1 Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies vor. Tönnies geht da dem Wortgebrauch seiner Zeit nach und schreibt, ich zitiere, alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben, so finden wir, wird als Leben in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die Welt. In Gemeinschaft mit den Seinen befindet man sich von der Geburt an mit allem Wohl und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde. Der Jüngling wird gewarnt vor schlechter Gesellschaft. Aber schlechte Gemeinschaft ist dem Sprachsinn zuwider. Von der häuslichen Gesellschaft mögen wohl die Juristen reden, wenn sie nur den gesellschaftlichen Begriff einer Verbindung kennen. Aber die häusliche Gemeinschaft mit ihren unendlichen Wirkungen auf die menschliche Seele wird von jedem empfunden, der ihrer teilhaftig geworden ist. Man leistet sich Gesellschaft, Gemeinschaft kann niemand dem anderen leisten. Und dann heißt es weiter, Gemeinschaft der Sprache, der Sitte, des Glaubens, aber Gesellschaft des Erwerbs, der Reise und der Wissenschaften. So sind in Sonderheit die Handelsgesellschaften bedeutend. Wenn auch unter den Subjekten eine Vertraulichkeit und Gemeinschaft vorhanden sein mag, so kann man doch von einer Handelsgemeinschaft kaum reden. Vollends abscheulich würde es sein, die Zusammensetzung Aktiengemeinschaft zu bilden, während es doch Gemeinschaft des Besitzes gibt an Acker, Wald, Weide. Die Gütergemeinschaft zwischen Ehegatten wird man nicht Gütergesellschaft nennen. So ergeben sich manche Unterschiede. Im allgemeinsten Sinne wird man wohl von einer die gesamte Menschheit umfassenden Gemeinschaft reden, wie es die Kirche sein will. Aber die menschliche Gesellschaft wird als bloßes Nebeneinander von unabhängigen Personen verstanden. Und dann heißt es resümierend, Gemeinschaft ist das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur ein vorübergehendes und scheinbares. Und dem ist es gemäß, dass Gemeinschaft selber ein lebendiger Organismus, Gesellschaft als ein mechanisches Aggregat und Artefakt verstanden werden soll. Zitat Ende. Soweit Ferdinand Tönnies. Das ist nun von 1887 und Sie hören hier noch, wie fremd der soziologische Begriff der Gesellschaft klingt. Und Sie hören auch einen starken modernitätskritischen Unterton, bei dem das Organische dem Mechanischen, das Ländliche, dem Städtischen entgegengesetzt wird. Dieser Schrift von Tönnies, Jugendschrift der deutschen Soziologie, hat Max Weber sie genannt, dieser Schrift von Tönnies ist nun wahrlich übel mitgespielt worden. Es waren nämlich rechtskonservative Autoren, die Tönnies für ihre Polemik gegen die Bindungslosigkeit, den Sittenverfall der Großstadt, des Kapitalismus und der modernen Lebensweise überhaupt ausgenutzt haben. Und es waren Nationalsozialisten, die sich dieses Vokabular aneigneten, um ihre Propaganda gegen die heimatlose Linke, die wurzellosen Juden, die kalte berechnende Plutokratie aufzupolieren. Tönnies selbst war eher ein Mann der Linken. Er setzte sich entschieden für die Weimarer Republik ein und bekämpfte den Nationalsozialismus. 1933 tritt er als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zurück. Die nationalsozialistische Aneignung des Tönnieschen Begriffspaares war so stark, dass in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein der Terminus Gemeinschaft überhaupt in der Soziologie verpönt war. Nun, wenn Sie selbst Tönnies lesen, so werden Sie auf einen altertümlich anmutenden Stil treffen, auf eine sehr deutsche Sprache stoßen. Es bleibt kein anderer Weg, als Tönnies auch zu übersetzen. Und meine Übersetzung lautet Gemeinschaft, was ist das? Gemeinschaft, das ist jene kreishaft geschlossene Sphäre der Vertrautheit, verwurzelt in imaginierten Traditionen, getragen von einem starken Gefühl der Zusammengehörigkeit. In der Gemeinschaft ereignen sich die Gegenseitigkeiten der Personen fraglos, zwanglos, selbstverständlich. Das heißt, Gemeinschaft meint, und darauf kommt es mir an, möglichst vollständige Integration aller Sozialbezüge. Gemeinschaft meint möglichst vollständige Integration aller Sozialbezüge. Gesellschaft dagegen meint etwas anderes. Gesellschaft wäre demzufolge in der Hauptsache Ansammlung und Treffpunkt voneinander Fremden, die miteinander nur bestimmte Sachen zu tun haben. Funktionale Arbeitsbeziehungen oder Vertragsbeziehungen. Die gesellschaftlichen Grundmodelle sind der Markt, auf dem vereinzelte Einzelne sich einstellen oder wegbleiben, und die Diskussion, in der ein Konsens gerade nicht vorausgesetzt ist, sondern erst am Ende der Konkurrenz der Ideen steht und sich zudem als ein immer nur teilweiser, kompromisshafter Konsens erweist. In gesellschaftlichen Beziehungen streben die Einzelnen nach immer neuen Rollen, Funktionen und Masken, hinter denen die Unmittelbarkeit verschwindet. Kurz gesagt, zusammengefasst, Gesellschaft meint prinzipiell unvollständige Sozialintegration. Also prinzipiell unvollständige Sozialintegration. Ja, man könnte das auch so sagen, dass in der Opposition Gemeinschaft, Gesellschaft, Gesellschaft einen eher systemtheoretischen Anstrich bekommt, während Gemeinschaft eher auf das zuläuft, was Alfred Schütz mit Lebenswelt meint. Gemeinschaft und Gesellschaft, diese Unterscheidungen wirken ja auch in der heutigen Differenz von System und Lebenswelt, wie sie Habermas exponiert hat, noch stark nach. Und die klimatischen Assoziationen liegen dabei auch auf der Hand. Zur Gemeinschaft gehört herzliche Wärme, zur Gesellschaft anonyme Kälte. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle gehört jetzt eigentlich eine kritische Auseinandersetzung mit den Diskursen zum gesellschaftlichen Klima. Diese Diskurse, die in modernen Gesellschaften unaufhaltsam wuchern. Das kennen Sie aus der Presse, aus dem Fernsehen, nicht wahr? Das Klima wird rauer, der Gemeinschaftssinn lässt nach, aber wenn es dann brennt, wird das Klima zu heiß. Woran abzulesen ist, dass die Planungsziele einer wohltemperierten Gesellschaft wohl kaum zu erreichen sind. Im Spalt zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft wird immer auch eine ehrwürdige Tradition der Kritik sozialethischer Gefühle fortgeschrieben. Und es wird oft vergessen, dass die frühen Sozialtheorien immer auch Reflexionen über Sympathie enthielten. Adam Smith, zum Beispiel der Klassiker der Marktwirtschaft, der Entdecker des Preisbildungsmechanismus durch Angebot und Nachfrage, er war auch der Verfasser eines grundlegenden Werks zur Theorie der ethischen Gefühle. Adam Smiths Theorie der ethischen Gefühle 1759. Arthur Schopenhauers pessimistische Philosophie, sie gipfelt in einer Apotheose des Mitleids als das dem Menschen eigentlich angemessene Gefühl. Und wenn Sie sich mit der sozialethischen Gefühlsdiskussion heute befassen wollen, so sollten Sie sich in die Debatte vertiefen, die unter dem Stichwort Kommunitarismusdebatte fungiert. Kommunitarismusdebatte, dazu als Hinweis, Michael Walzer geschrieben, Sphären der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1992. Ja, meine Damen und Herren, wenn man nicht aufpasst, so lässt sich unter dem Titel Gemeinschaft, Gesellschaft überhaupt eine komplette Soziologie unterbringen, Und dies hat natürlich etwas mit dem Medium Sympathie zu tun, einer Atmosphäre, die sich ganz besonders ortlos ergießen kann. Gemeinschaftsgefühle sind nämlich außerordentlich elargierbar. Man kann sie ausdehnen. Und um nicht ins Uferlose zu kommen, will ich eigentlich nur drei Dimensionen von Gemeinschaft besonders hervorheben. Zunächst einmal ist zu sagen, Gemeinschaften sind die produktivsten Brutstätten von Imaginationen. Gemeinschaften sind gerade im Kern imaginierte Gemeinschaften. Und sie können recht harmlos vom Glück im Winkel vor sich herträumen, aber sie können auch Ideologien, Utopien, große Phantasmen entbergen. Wir haben es dann mit erwachten Gemeinschaften zu tun. Und in erwachten Gemeinschaften glauben die Mitglieder an etwas Großes und etwas Erhebendes, etwa an die Wiederkunft Christi oder an die Erweckung der Nation oder an die Weltrevolution. Es gibt nun viele Soziologen, die solche Imaginationen, Einbildungen, Phantasmen, Träume als Bagatellen beiseite schieben, eben weil es sich um Phantasmen handelt. Sie übersehen allerdings, dass die Imagination der Gemeinschaft überhaupt der Hauptstoff sozialer Bindung ist, und zwar gerade deshalb, weil er sich nicht auf das sogenannte Reale bezieht. Das Reale ist in der Regel enttäuschend und wenig attraktiv, selbst dann, wenn alle erkennbare Not gelindert ist. Und um den Komplex der Gemeinschaft aufzuklären, muss man sich eben mit dem Phantasmen des Gemeinschaftsglaubens ernsthaft auseinandersetzen, ohne sie gleich als irrational zu diffamieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Gesichtspunkt, den ich hervorheben möchte, die Imagination der Gemeinschaft, sie ist verschieden strukturiert, und zwar je nachdem, was als Fetisch oder als Symbol der Gruppe verehrt wird. Prinzipiell kann jedes Ding oder Geschehen zum Fetisch oder Symbol werden, etwa, dass alle Glieder der Gemeinschaft einmal aus einem Haus oder einem anderen Gehäuse gekommen sind, dass sie von denselben Vorfahren abstammen, dass ihnen derselbe Gott erschienen ist, dass sie sich an einer Lehre ausrichten, dass sie dieselbe Sprache sprechen und so weiter. Dieses imaginäre Eine nennt man heute so gerne Identität. Wobei zu bemerken ist, Identität ist eigentlich doch das genaue Gegenteil von Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Individuen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Lage sind, Identität aufs Spiel zu setzen. In der europäischen Geschichte lassen sich nun grob gesagt drei Identitätsmuster, drei Gemeinschaftsmythen unterscheiden, und sie werden darin mühelos die trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation wiedererkennen, von der ich in der ersten Stunde gesprochen habe. Drei Muster, nämlich die Gemeinschaft des Geistes, die Bluts- und Abstammungsgemeinschaft und drittens die Gemeinschaft des Bodens und der Güter. Alle diese drei Muster haben eine lange, lange Geschichte. Sie können konkurrieren und in verschiedenen imaginären Architekturen hierarchisiert werden. Und entsprechend sind auch die Aufnahmebedingungen recht verschieden. In die christliche Gemeinschaft kommt man durch die Taufe, in die Gemeinschaft der Gelehrten durch Prüfungen, in eine Blutsgemeinschaft kommt man durch Nachweis der Abstammungs- und Verwandtschaftsbeziehungen, Boden- und Gütergemeinschaften haften an bestimmten Umwelten. Und alle Gemeinschaftsbildungen kennen natürlich Verräter, und der Verrat ist dort am schlimmsten, wo der Gruppenfetisch, das Gruppensymbol, verletzt wird. Ja, und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich hervorheben möchte. Sucht man nach einem Sinn in dieser eigenartigen Welt der Gemeinschaftsbildung, so wird man immer wieder auf eine seltsame Tautologie stoßen. Gemeinschaften genießen sich in erster Linie selbst. Genauer gesagt, sie genießen ihren Fetisch, ihr Symbol. Gemeinschaftshandeln ist im Kern autophagisch, selbstfresserisch. Und die Identität von Gemeinschaften, das ist das Hauptding, auf das sich die Begierde richtet. Ich meine, man muss die Selbstbesoffenheit von Gemeinschaften ernst nehmen als ein Phänomen des Konsums. Im Genuss des gemeinschaftlichen Dings oder, um es alterssprachlich zu sagen, des gemeinschaftlichen Dingsbums, mag es sich nun um ein Stammesdingsbums, ein nationales Dingsbums oder irgendein geistiges Dingsbums handeln, da wird die Rivalität ein Stück weit befriedet und ins Außen geschoben, ins Außen da, wo eben die anderen sind. Und die anderen, was sind die anderen? Die anderen sind die, die anderes und anders genießen. Sie essen zum Beispiel ganz andere Sachen und sie genießen ganz anders in ihrer Erotik und sie tun dies einfach so ohne weiteres. Ich muss sie nicht lang und breit vorstellen, die ganze xenophobe Parade der Gestalten einer anderen Art zu genießen. Diejenigen, die Dinge essen, die wir nie essen würden, zum Beispiel Hundefleisch, oder die mit der Vielweiberei, oder diese arbeitsscheuen Faulenzer, die sich nicht die Mühe machen, den Abfall ordentlich zu entsorgen, die es sich irgendwie leicht machen, die auf eine andere Art ihr Dingsbums genießen. Ihre ganze Art, so einfach, so ohne weiteres, das heißt ohne Entschuldigung, anders zu genießen, ja, das stellt mit den Augen der Gemeinschaft gesehen im Kern einen Diebstahl dar. Hinter der Chiffre des Diebstahls steht eben das Erleben einer nicht legitimen Rivalität. Und diese Formel kennen Sie aus allen xenophoben Äußerungen, nicht die Ausländer, sie nehmen uns etwas weg. Arbeitsplätze, Sozialhilfe etc., Krankenversorgung, die nehmen das weg. Ja, das dritte Strukturmoment, was ich hervorheben wollte, diese autophagische Dimension von Gemeinschaftsbildung, alle drei Strukturmomente der Gemeinschaft, das imaginierte Gemeinschaftliche, die Grundlosigkeit, der fetische und symbolische und der autophagische Selbstgenuss, sie haben etwas natürlich enorm Fantastisches. Jedenfalls immer dann, wenn man Gemeinschaften von außen betrachtet. Im Innern der Gemeinschaft ist dies Fantastische jedoch gerade das unbedingt Wahre, das ganz Reelle, das unbezweifelbar Evidente. Und an diesem Doppelcharakter des Gemeinschaftsimaginären und Gemeinschaftsrealen scheitern einfache Erklärungen funktionaler Art, die immer nach einem handfesten Grund suchen und sich wundern, dass Gewalt ausbrechen kann, nur weil ein Gemeinschaftsphantasma bedroht scheint. Diese Dialektik von Gemeinschaft und Gesellschaft findet sich in allen modernen Sozialphänomenen und man irrt sich gewaltig, wenn man beide Sozialformen historisch hintereinander schaltet, so als ob gesellschaftliche Formen gemeinschaftliche Formen historisch ablösten. Oder wenn man die Existenz von Gemeinschaftsimaginationen als Rückfall in die barbarische Vorzeit abqualifiziert. Solange Menschen wir und die anderen sagen, reproduziert sich systematisch diese Antinomie von Gemeinschaft und Gesellschaft. Ich denke, das gilt es anzuerkennen. Vielen Dank.